Schönen guten Morgen auch von mir und ich wünsche allen ein gesegnetes neues Jahr nochmal auch von dieser Stelle aus. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Anfang, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 gehabt. Ich habe ja ein bisschen die Leute gestalkt auf Insta, um zu sehen, wie die sich vom alten Jahr verabschiedet haben. Und keiner hat gesagt, hurra, das Jahr 2020, das war mein tollstes Jahr. Eher war das der Grundtenor, ich möchte dich loslassen, du bescheidenes Jahr 2020. Ja, kein einfaches Jahr war das letzte. Und vielleicht erinnert ihr euch genau vor einem Jahr an dieser Stelle, als wir 2020 gemeinsam begonnen haben, am ersten Sonntag im neuen Jahr sozusagen, da hatte ich uns ermutigt, Markus hat es ja auch angesprochen, so ein bestimmtes Orientierungswort zu finden, das gewissermaßen einem so wie ein Wegweiser durchs Jahr helfen oder dienen kann, so ein Jahreswort. Das könnte uns ein bisschen die Wahrnehmung auf einen bestimmten Bereich unseres Lebens lenken und vielleicht auch ein gewisses Klima für Wachstum schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr diesem Vorschlag gefolgt seid, aber vielleicht erinnert ihr euch noch an mein persönliches Jahreswort. Das hatte ich euch nämlich verraten. Wisst ihr noch, was das denn war? Es war das Wort Vertrauen. Und ich glaube, ich habe es auch im Rückblick da erwähnt, oder? Also, wenn ihr den gelesen habt, dann was jetzt einfach sich daran zu erinnern. Vertrauen, wie wurde das doch dieses letzte Jahr 2020 herausgefordert? Und du, Markus, hast ja auch schon angesprochen. Kaum hatte es begonnen, dann kam Corona und dann der erste Lockdown und dann die Baustelle und dann Baustelle und Corona und manche von euch mussten unter diesen sehr erschwerten Bedingungen ihre Hochzeit planen und verschieben und wieder verschieben und neu planen und wow. Und natürlich musste ich mich am Ende des Jahres fragen, wie ist dein Vertrauen wirklich in diesem letzten Jahr gewachsen? Kannst du das wirklich sagen? Es hat sich was verändert. Es ist tiefer geworden. Es ist gewachsen. Ich kann nur eins verraten. Ich habe noch lange nicht ausgelernt. Und das Thema Vertrauen, das ist wirklich ein lebenslanger Lernprozess. Und manchmal habe ich so das Gefühl, man kommt so drei Schritte vorwärts und dann wird man zwei Schritte wieder zurückgeworfen. Aber ich weiß auch ganz deutlich das eine, ohne Gott, den wir hier gerade auch mit unseren Liedern besungen haben und geehrt haben, uns zu ihm gewendet haben, ohne Gott und ohne das Vertrauen in ihn, kann ich einfach nicht mehr leben. Weil es würde für mich nur noch Verzweiflung bedeuten und ich würde eine tiefe Wut in meinem Herzen empfinden. Also Vertrauen, das wird auch im neuen Jahr die Herausforderung bleiben, aber ich habe trotzdem für mich, auch für das neue Jahr, wieder ein neues Wort gefunden. Das hat mich irgendwie angesprochen, auch gerade beim Lesen des Wortes Gottes. Und mein persönliches Jahreswort wird für 2021 das Wort Ausdauer sein. In Anlehnung an das Wort aus Hebräer 12. Ich will wie so ein Läufer bei einem Wettlauf mit aller Ausdauer. Und in diesem Wort steckt ja viel drin, auch Geduld, Ausharren, Ausdauer. Laufen, dem Ziel entgegen. Markus hat es schon erwähnt, wir wissen nicht, was uns dieses neue Jahr 2021 bringen wird. In welche Richtung sich unsere Welt bewegen wird. Europa, unser Land, wir haben Landtagswahlen in ein paar Monaten. Wir haben Bundestagswahlen im Herbst. Es wird also eine sehr spannende Zeit sein. Eine Zeit, in der sehr viel Unwissenheit herrscht, denn auch wenn es einen Impfstoff gibt, wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird mit Corona. Es wird uns auf jeden Fall diese Unsicherheit auch im neuen Jahr begleiten. Gesundheitliche Ungewissheit, politische Ungewissheit, wirtschaftliche Ungewissheit. Keiner weiß, wie sich das Leben in den nächsten Monaten, in der nächsten Woche, am Ende dieses Tages verändern wird. Es bleibt spannend. Und wir wissen nicht, was noch alles in der nächsten Zukunft passiert. Aber Ausdauer, das brauchen wir allemal auf diesem Weg zum Ziel. Wir brauchen Vertrauen und wir brauchen Ausdauer. Und was wir sicherlich auch dringend brauchen, das ist Barmherzigkeit. Und davon handelt ja unsere Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und als ich den Vers gelesen habe, da war auch mein erster Gedanke, naja, so richtig Barmherzigkeit, naja, passt das jetzt wirklich in unsere jetzige Situation? Es ging mir ein bisschen wie meinem Neffe Sigi, der hat das auch so angedeutet in einer Steps-Andacht. Sicherheit, Frieden, Einheit, das wären vielleicht die vielleicht passenderen Schlagworte, Stichworte gewesen in dieser Zeit der Pandemie. Aber vielleicht müssen wir gerade in so schwierigen Zeiten, in denen die Gemüter sich manchmal richtig hochschaukeln und die Nerven blank liegen, ermutigt werden, miteinander barmherzig umzugehen. Ja, dass wir noch mehr lernen, unser Leben von Gottes Barmherzigkeit bestimmen zu lassen. Wir wollen also in dieser ersten Predigt, in diesem neuen Jahr, über diese Jahreslosung ein bisschen nachdenken. Und es geht um Barmherzigkeit. Und man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und das mag wohl auch stimmen, wenn es um, ich sag mal so, kleine Enttäuschungen geht. Ich glaube, die Aussage stimmt nicht, wenn unsere Seele zutiefst verwundet wurde. Die tiefen Wunden, die geschlagen werden, wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir missbraucht oder verachtet wurden. Manchmal denken wir, ich will jetzt einfach gewisse Dinge begraben. Ich will das Kriegsbeil sozusagen begraben. Aber weil wir Menschen sind, markieren wir ziemlich genau die Stelle, wo wir es begraben haben. Und in dem richtigen Augenblick, wenn uns mal wieder etwas so richtig über die Leber läuft oder die Erinnerungen gehen und so, pops up, ja, da gehen wir zurück und wir graben es wieder aus und wir verwenden es, um abzurechnen. Wir erinnern uns einfach immer wieder an diese schmerzhaften Momente. Vielleicht sogar, während wir hier gemütlich sitzen, denkst du an irgendeine schmerzhafte Erfahrung letztes Jahr, die du durchlebt hast, die du erleben musstest, weil jemand dich verletzt hat. Manche Erinnerungen verblassen mit der Zeit, das ist schon wahr, aber wenn sie verblassen, dann sind sie nicht gelöscht, sondern sie werden oft gespeichert in unserem Unterbewusstsein. Und Hebräer 12, Vers 15 spricht auch von der Wurzel der Bitterkeit. Bitterkeit kann Wurzeln schlagen unter der Oberfläche. Sie kann unsichtbar weiter wachsen und beeinflusst, wie wir über uns selbst denken, wie wir über andere denken. Sie beeinträchtigt unsere Beziehungen untereinander und unsere Beziehung, auch unsere Beziehung zu Gott. Bitterkeit beeinflusst unser Gefühlsfeld. Wir reagieren plötzlich emotional, wenn etwas um uns herum geschieht und wir fragen uns, warum hat mich das jetzt wirklich so verärgert? Warum reagiere ich so aufgebracht? Oft hat das seine Ursache darin, dass unter der Oberfläche bittere Wurzeln sich festgegraben haben. Bitterkeit, Zorn und Verletzungen sind Dinge, die nicht einfach mit der Zeit weggehen, vor allem nicht, wenn sie tief in unserer Seele sitzen. Sie liegen unter der Oberfläche. Und wenn wir es am wenigsten erwarten, kann es sein, dass plötzlich wieder hier so eine Pflanze aufsprießt. Und da ist sie wieder. Die Bitterkeit. Die Unversöhnlichkeit. Die Unbarmherzigkeit. Als Jesus seine bekannteste und bedeutendste Predigt auf dem Berg hielt, die sogenannte Bergpredigt, und er die Menschen, die ihm zuhörten, anschaute, sah er nicht nur das, was an der Oberfläche war, sondern auch das, was unter der Oberfläche wuchs. Er sah den Stolz und die Trauer und die Wut der Menschen. Er sah auch diejenigen, die bitter und verärgert und verletzt waren, die vielleicht von jemandem unrecht behandelt worden waren, die einfach den Kürzeren gezogen hatten im Leben und die jetzt einfach eingeschnappt waren. Denen damals und vielen von uns heute, die ähnlich empfinden, sagt Jesus, und das ist der Vers der Jahreslosung 2021, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das Leben auf unserem Planeten ist schmerzhaft. Der Poetry Slam hat es auch versucht, irgendwie anzusprechen. Dieses Tohubabohu, dieses Durcheinander, dieses Chaos, das wir haben nach dem Sündenfall. Und ich habe das schon unzählige Male hier gesagt und ich habe meine Meinung diesbezüglich nicht geändert. Wir leben in einer gefallenen Welt, umgeben von gefallenen Menschen, die alle ihre gefallene Tagesordnung verfolgen. Und deshalb gibt es viel Durcheinander, auch viel Leid in diesem Leben. Kummer und Schmerz, sie sind unabwendbar. Aber was Jesus uns hier sagt, ist, Barmherzigkeit ist verfügbar. Glückselig sind die Barmherzigen, seid barmherzig. Was bedeutet das? Nun, ich will unsere Gedanken in dieser Botschaft in drei Richtungen mitnehmen. Zuerst mal wollen wir uns diese Aufforderung, die der Evangelist Matthäus in seiner Fassung der Bergpredigt als Seligpreisung überliefert hat, wollen uns die anschauen und uns fragen, warum sind die glückselig, die Barmherzigkeit üben? Warum sollen wir barmherzig sein? Warum macht das denn wirklich Sinn? Vielleicht würde jemand eher sagen, diejenigen sind doch viel besser dran, die jede Rechnung ausgleichen, die dem anderen das geben, was sie verdienen und nicht mehr. Wie du mir, so ich dir. Das ist doch gerecht. Und ist nicht gerade Gerechtigkeit Teil des Wesens Gottes? Warum sagt denn Jesus hier, gesegnet seid ihr, wenn ihr barmherzig seid? Zweitens, wollen wir uns eine Gleichnisgeschichte anschauen, die uns dann zeigt, warum diese Aufforderung so wichtig ist. Und drittens wollen wir uns fragen, wie kann unser Leben, vielleicht gerade auch in diesem neuen Jahr, von Gottes Barmherzigkeit bestimmt werden? Wie kann ich diese Jahreslogung auch praktisch anwenden in diesem Jahr 2021? Zum Ersten, was bedeutet diese Aufforderung, seid barmherzig? Nun, ich glaube, wir können Barmherzigkeit am besten im Gegensatz oder im Kontrast, im Vergleich zu anderen zwei Begriffen beschreiben. Zunächst einmal, Barmherzigkeit steht insofern im Gegensatz zu Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit dir das gibt, was du verdienst. Und Gerechtigkeit ist eigentlich eine gute Sache. Gott liebt Gerechtigkeit. Aber Barmherzigkeit gibt einem nicht das, was man eigentlich verdient. Man erfährt also Barmherzigkeit, wenn man nicht das bekommt, was man verdient. Gnade übrigens, das ist meiner Meinung nach noch süßer, es geht noch ein bisschen weiter. Gnade gibt einem das, was man nicht verdient hat. Gnade ist also, wenn man das bekommt, was man auf keinen Fall verdient hat. Versteht ihr den kleinen Unterschied? Diese zwei Begriffe Gnade und Barmherzigkeit, die stehen ja sehr nah beieinander. Aber es besteht auch ein kleiner Unterschied. Gerechtigkeit, nochmal, Gerechtigkeit gibt einem das, was man verdient. Barmherzigkeit gibt einem nicht das, was man verdient hat. Gnade gibt einem das, was man nicht verdient hat. Naja, vielleicht denkt jemand, das ist alles Semantik, aber der Unterschied ist da. Versuchen wir es noch ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn ich das Gesetz breche, weil ich zu schnell fahre, und das passiert dann und wann mal wieder, plötzlich dieses rote Licht, dieser Blitzer, ja, dann muss ich Strafe zahlen, so will es das Gesetz. Das ist nur gerecht. Barmherzigkeit wäre, wenn der Beamte mir sagen würde, okay, diesmal werden wir Sie entschuldigen, Sie müssen die Strafe nicht zahlen, ich komme also mit einer Verwarnung davon. Gnade würde sagen, ich weiß, du hast das Gesetz gebrochen und du verdienst es eigentlich bestraft zu werden. Ich werde die Strafe für dich bezahlen und hier hast du noch ein extra Ticket für das Neujahrskonzert 2022 in der Liederhalle, das dieses Jahr ausgefallen ist wegen Corona. Noch besser wäre es natürlich ein Neujahrskonzert in der Wiener Oper oder im Musikvereinshaus. Das mal live zu erleben. Wir schauen uns als Familie da schon jeden Neujahrstag im Fernsehen an und ich genieße jedes Mal dieses Konzert, das mal live zu erleben. Wow. Und dann so ein Ticket zu empfangen, das ist Gnade. Statt die Strafe, ein Ticket ins Neujahrskonzert. Wow. Gnade bedeutet, wir werden beschenkt, obwohl wir es nie verdient haben. Barmherzigkeit sagt, ich werde dies gegen dich nicht halten. Und in Matthäus 5, Vers 7 fügt Jesus ja noch eine Verheißung hinzu. Er sagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, die Gesegneten jetzt und in Ewigkeit sind diejenigen, die nicht zurückzahlen, die nicht richten und verurteilen, auch wenn ihnen Unrecht getan wurde. Die sagen können, ich werde nicht mit dir abrechnen. Ich werde dich nicht so behandeln, wie du es eigentlich verdienst. Barmherzigkeit ist also eine sehr kraftvolle, eine wirksame Sache. und hat schon das Leben vieler Menschen verändert. Wenn meine Frau barmherzig mit mir ist, und das muss sie immer wieder mal sein, weil ich bin kein vollkommener Mensch, wenn sie barmherzig mit mir ist, wenn ich vielleicht was ganz anderes verdient hätte, vielleicht, dass sie 3 Tage oder eine Woche nicht mehr mit mir redet, hat sie noch nie gemacht, aber ich hätte es echt verdient. Wenn sie barmherzig mit mir ist, dann macht mich das weich. Es zerbricht mich. Es macht mich weich. Barmherzigkeit ist etwas, was Menschen verändern kann. Und deshalb sagt Jesus, seid barmherzig. Du wirst gesegnet werden, wenn du lernst, barmherzig zu sein. Es tut uns gut. Und dieser Frage wollen wir noch ein bisschen mehr nachgehen. Warum tut uns das selber gut, wenn wir barmherzig sind? Und ich lade uns ein, uns ein Gleichnis jetzt anzuschauen. Die meisten von uns kennen es. Es ist eine absolut starke Geschichte. In Matthäus 18, ab Vers 21, finden wir ein interessantes Gespräch, das Jesus mit Petrus führte. Vorher, in den Versen 15 bis 20, da lehrt Jesus darüber, wie wir in einer Gemeinschaft Unrecht oder auch Sünde konfrontieren sollen. Es geht dort darum, wie du deinem Bruder, du siehst, er lebt in Sünde, da stimmt etwas nicht, wie du ihn in Liebe mit der Wahrheit konfrontierst. Und Jesus sagt dort, wenn derjenige, der sündigt, und das schließt ein, dass derjenige auch gegen dich in irgendeiner Form gesündigt hat, wenn du das siehst und hörst, und wenn der konfrontiert wird, wenn du ihm das in Wahrheit sagst, zuerst mal unter 4 Augen, und wenn er dann nicht hören will, dann nimm einen Freund mit und sprich mit ihm darüber und versuch ihn einfach zu zeigen, dass er im Unrecht ist. Wenn du das tust, dann ist das okay, das ist gesund für die Beziehungen, wenn man die Wahrheit in Liebe sagt. Und gleich nach dieser Belehrung stellt Petrus Jesus eine Frage und er sagt sowas wie, okay, Jesus, ich habe jetzt gut aufgepasst. Du sagst, wenn jemand gegen mich sündigt, dann soll ich ganz privat zu ihm hingehen und ihn mit der Wahrheit konfrontieren. Natürlich soll ich das in Liebe tun, okay, ganz diskret zunächst. Aber, und dann kommt diese logische Frage in Vers 21, wie oft soll ich meinem Bruder, meiner Schwester, der oder die gegen mich sündigt, vergeben? 7-mal? Wie klingt das denn, Jesus? Die rabbinische Tradition jener Tage, die verlangte, man sollte dem, der gegen einen sündigt, 3-mal vergeben. Hast du 3-mal vergeben? Ist okay. Mehr musst du nicht. Versündigt er sich ein 4. Mal, hat er Pech gehabt. Aus die Maus. Du musst ihn nicht mehr vergeben. So lehrten die Rabbiner damals. Petrus, er verdoppelt die von den Rabbinen gelehrte Zahl und rundet ab auf die vollkommene Zahl 7, weil er wahrscheinlich schon spürte, dass Jesus eben gerne vergibt und sagt, was meinst du, Jesus? Ist 7-mal genug? Und vielleicht hat Petrus gehofft, dass Jesus jetzt sagt, Petrus, was bist du doch für ein großzügiger Kerl, 7-mal, ja. Aber Jesus antwortet, in Vers 22, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Und jetzt darfst du rechnen, Petrus. Macht. Aber wer kann da noch konkret Buch führen? Selbst Emmy, die Buchführerin, kommt da ins Wanken. 490 Mal. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Und er sagt in Vers 23, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Vers 24, gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Vielleicht denkt sich jemand, okay, nun gut, ich habe keinen Talent in meiner Börse, einer Geldbörse. Um was für einen Betrag handelt es sich hier? Nun, dieser Diener, er schuldete seinem Herrn eine horrende Summe, einen Millionenbetrag. Es wird angenommen, um einen Talent, das war eine Geldeinheit von 6.000 Denare, zu verdienen, hätte ein Tagelöhner 20 Jahre arbeiten müssen. Einige Aufzeichnungen aus dem ersten Jahrhundert bestätigen, dass das ganze Steueraufkommen für Palästina etwa 900 Talente im Jahr war. Übrigens, das griechische Wort, das hier mit 10.000 übersetzt wird, ist dasselbe Wort, von dem sich unser deutsches Wort Milliarden ableitet. Und es wurde in der Antike genauso verwendet, wie wir es heute in der Gegenwart gebrauchen, nämlich um eine unvorstellbare große Zahl zu bezeichnen. Dieser Knecht hatte also eine astronomische Schuld, die er niemals zurückzahlen hätte können. Und das Beste, was dieser König tun konnte, war seinen Knecht, seine Familie in die Sklaverei zu verkaufen und seinen Besitz aufzulösen. Das hätte natürlich nie die Schuld begleichen können, denn der allerhöchste Preis für einen Sklaven war damals ein Talent. Er schuldete aber seinem König 10.000 Talente. Ist also Wahnsinn, wenn man da mal ein bisschen diese Zahlen hier sich anschaut, wie diese Kontraste hier wirken. Die Lage des Dieners war also verzweifelt. Und wir lesen weiter in Vers 26, wie sich dieser Mann vor dem König niederwarf und um Gnade flehte, sagt, hab doch Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Natürlich hätte er das nie können. Aber er sagt es aus seiner Verzweiflung einfach trotzdem. Vers 27, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Boah, kein Tilgungsplan wird hier aufgestellt. Dieser König war bereit, diesen ganzen Verlust hinzunehmen und das alles nur, um einem hilflosen Sklaven, einem Diener Barmherzigkeit zu erweisen. Hier haben wir also ein fantastisches Beispiel für Barmherzigkeit. Und dann lesen wir weiter in Vers 28, doch kaum war der Mann hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Nun, wie viel war ein Denar? Ein römischer Denar war der Tageslohn eines gewöhnlichen Arbeiters. Also 100 Denare entsprach dem Lohn für 100 Arbeitstage. Das ist für sich genommen keine geringe Summe, aber verglichen mit der unvorstellbaren Schuld, die dem Diener soeben erlassen worden war, ist das nichts. Und was tut dieser erste Diener? Er packt seinen Schuldner an der Kehle und würgt ihn und sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Und auch dieser zweite Diener, ist ja fast der gleiche Vers wie vorher, ja, der wirft sich nieder vor dem Mann, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben musste, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, diesen Millionenbetrag, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, Barmherzigkeit üben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und dann sagt Jesus noch in Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und ich weiß nicht, wenn diese Geschichte einen nicht berührt, dann weiß ich nicht, was uns sonst berührt. Was ist die Kernaussage, die Pointe dieser Geschichte? Nun, zunächst mal, ganz klar, es ist kein Rocket Science hier, keine Quantenphysik. Wer Barmherzigkeit erfahren hat, der muss barmherzig mit anderen sein. Mit anderen Worten, wenn dir vergeben wurde, wenn du Barmherzigkeit erfahren hast, wenn deine Schuld, deine Sünde vergeben wurde durch die große Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus, dann wie kannst du es wagen, einem anderen nicht zu vergeben und barmherzig mit ihm zu sein, wenn er sich gegen dich versündigt hat? Und dieser erste Diener ist ja hier das perfekte Sinnbild des verlorenen Sohnes, der mit einer monströsen, unbezahlbaren Schuld beladen ist, diese erdrückende Last der Sünde. Und es ist so, als würde hier so nachklingen, wie können wir denn singen, o Gnade Gottes, wunderbar, du errettet mich, und dann nicht bereit sein, anderen Menschen gegenüber Barmherzigkeit zu erweisen. Und ich glaube, Jesus macht mit dieser Geschichte deutlich, wie absurd eigentlich die Vorstellung von einem nicht vergebungsbereiten Christen ist. Ein solches Verhalten wäre aberwitzig, wäre nicht vermittelbar. Von keinem vernünftigen Menschen erwartet man so etwas. Und Jesus sagt deutlich hier, ein Herz, das nicht vergeben will, ist ein Herz, dem nicht vergeben wird, und es wird dem Folterknecht übergeben. Boah. Was um alles in der Welt soll das bedeuten? Und vielleicht spuckt es jetzt gerade so durch euren Kopf und ihr denkt, Moment mal, Johann, hast du nicht immer gesagt, dass wir eben aus Gnade errettet sind, sola gratia, aus Gnaden allein? Warum sagt Jesus das jetzt hier? Er sagt in Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jedem von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich kann das nicht abschwächen, weil Jesus hier sagt, nur damit es in meine Bequemlichkeitszone passt, das geht eben nicht. Nun, wenn es um unsere Erlösung geht, dann müssen wir eines ganz klar wissen. In Matthäus 7, Vers 20, da sagt Jesus am Ende der Bergpredigt, diese gleiche Predigt, in der sich auch unsere Jahreslosung mittendrin befindet, er sagt dort, wir werden die Menschen an ihren Früchten erkennen. Mit anderen Worten, was wir tun in unserem christlichen Leben, ist die Frucht unserer Erlösung. Dadurch wird deutlich, ob wir gerettet sind oder nicht. Aber unser Tun, es errettet uns nicht. Es geht im Glaubensleben zunächst um das Sein und nicht um das Tun. Wir sind nicht gerettet oder uns wurde nicht vergeben und Barmherzigkeit geschenkt, weil wir anderen gegenüber barmherzig sind. Unsere Rettung ist allein aus Gnaden. Darum geht es ja letztlich, wenn wir auch hier von Barmherzigkeit sprechen. Aber ich glaube, was Jesus hier durch diese Geschichte lehren will, ist, dass wir in unserer Gemeinschaft mit Gott keinen Segen erfahren werden, wenn wir in unseren Herzen Bitterkeit und Unversöhnlichkeit hegen. Unversöhnlichkeit und Bitterkeit verhindern Gottes Segen auf unserem Leben. Gott ist empört, um das mal so zugespitzt zu sagen, über einen Christen, dem seine ganze Sündenschuld, die er nie hätte selber tilgen können, von Seiten Gottes vergeben wurde und der nun seinen Mitmenschen gegenüber unbarmherzig ist, Sünde nachträgt und nicht vergeben will. Und die Lehre dieses Gleichnisses, die ist sehr wohl auch auf uns Christen anzuwenden, denn Jesus spricht ja hier zu Petrus, zu seinen Jüngern, und ich würde das so zusammenfassen: Christen, die anderen gegenüber keine Barmherzigkeit erweisen, werden Gottes Züchtigung zu spüren bekommen. Und das wird zweifellos wehtun. Es geht also hier nicht um unsere Rettung, die gewiss allein Gottes Werk ist, aber es geht darum, dass unser Vater ein barmherziger Gott ist und er will, dass seine Kinder erwachsen werden, ja, dass sie so werden, wie der Vater ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und wenn wir nicht unseren Schuldigern vergeben, obwohl uns Gott jeden Tag so unbeschreiblich viel vergibt und mit uns barmherzig ist, dann wird unser Vater im Himmel uns in die Mangel nehmen müssen. Und der Vater will, dass wir seine Barmherzigkeit imitieren und widerspiegeln. Er will, dass wir Barmherzigkeit denen erweisen, die an uns schuldig werden. Aber wie ist das, wenn ich wirklich diese Barmherzigkeit, die Gott übrigens durch seinen Geist auch in mich hineingepflanzt hat, auslebe, denkt vielleicht einer, bin ich da nicht der Dumme? Werden die Menschen das nicht ausnutzen und auf meiner Seele herumtrampeln? Wie soll ich das denn anwenden? Und das führt mich hier zum dritten Punkt dieser Botschaft und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Gleichnisgeschichte, die uns auffordert, barmherzig zu sein, eigentlich einem Abschnitt folgt, in dem es ja darum geht, ehrlich zu sein, wenn Menschen uns verletzt haben oder wenn sie gegen uns gesündigt haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen in keinem von den beiden Bereichen besonders gut sind. Statt jemanden ehrlich zu konfrontieren mit seiner Sünde und ihm sagen, hey, dein Verhalten, deine Worte, die haben mich verletzt, schweigen wir lieber, kehren das Ganze unter den Teppich, werden bitter. Jesus fordert uns auf, die Wahrheit in Liebe zu sagen, aber im gleichen Atemzug sagt er uns auch, seid auch barmherzig. Seid bereit, barmherzig zu sein. Und das, finde ich, ist eine absolut starke Kombination. Jesus war bekannt als ein Mann voller Gnade und Wahrheit. So lesen wir das in Johannes 1, Vers 15. Unser Herr erwies ununterbrochen Gnade und Wahrheit. Und darum geht's. Wie kann ich also anderen Barmherzigkeit erweisen? An drei Dinge müssen wir uns immer wieder erinnern. Erstens, deine neue Identität will anderen Barmherzigkeit erweisen. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, wenn du das in Anspruch genommen hast, was Jesus uns geschenkt hat, diese Erlösung, dann hast du die geistliche Veranlagung in dir, anderen barmherzig zu sein. Anderen zu vergeben und barmherzig zu sein. Dein neuer Mensch, deine neue Identität will Barmherzigkeit erweisen. Wenn uns unsere millionenfache Schuld, die wir Gott gegenüber haben, vergeben wurde, wie können wir dann jemanden, der uns gegenüber schuldig geworden ist, im Bild gesprochen, der uns ein paar hundert Euro schuldet, wie können wir dem nicht vergeben? Gott sagt uns, seid doch barmherzig. Menschen, denen vergeben wurde, können anderen gegenüber barmherzig sein. Zweitens, denke daran, wie viel dir vergeben wurde und wie wenig du vergeben musst. Das ist also diese zweite Anweisung. Wenn ich daran denke, wie viel mir vergeben wurde, dann ist es für mich einfacher zu erkennen, wie wenig ich eigentlich vergeben muss. Und drittens, denke daran, welche Konsequenzen Unbarmherzigkeit hat für Gott, für dich und auch für andere. Unsere Unbarmherzigkeit wirkt sich insoweit auf Gott aus, dass es ihn schmerzt, wenn seine Kinder unversöhnlich sind. Und ich glaube wirklich, Gott trauert darüber, wenn wir unbarmherzig sind und wenn wir nicht seine Barmherzigkeit nachahmen. Aber Unbarmherzigkeit wirkt sich auch auf uns negativ aus. Wenn ich in meinem Herzen Bitterkeit gegen andere kultiviere, was passiert dann? Ich kann im Umgang mit dieser Person nicht mehr frei sein. Jedes Mal, wenn ich diese Person sehe, steigt mein Blutdruck. Ich kriege einen roten Kopf. Etwas passiert in mir. Ich bin innerlich irgendwie erregt. Die andere Person hat aber keine Ahnung davon. Und ich glaube, dass viele Christen auch deshalb manchmal unter Depressionen, unter Mutlosigkeit oder auch Beziehungsproblemen und anderen bedrückenden Erfahrungen leiden, weil sie nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Unbarmherzigkeit wirkt sich auf Gott, auf uns und natürlich auch auf andere aus. Wenn wir anderen gegenüber Barmherzigkeit erweisen, jetzt positiv ausgedrückt, dann ist das etwas, was unsere Beziehung stärkt und letztlich unsere Beziehung gesunden lässt. Wenn Menschen verstehen, dass wir ihnen gegenüber barmherzig sind, dass wir nicht mit der gleichen Münze zurückzahlen, dann werden sie uns mögen. Unsere Beziehung wird besser. Das ist Weisheit fürs Leben. Das heißt nicht, dass da die Wahrheit kompromittiert werden muss. Wir können immer noch die Wahrheit in Liebe reden, aber wir können sagen, weißt du, wenn du das tust oder sagst, das bewegt was in mir. Das tut mir weh. Es schmerzt in meiner Seele. Aber weißt du, ich werde deshalb nicht bitter gegen dich. Ich werde dich trotzdem lieben und ich werde dir vergeben. Aber ich will auch, dass du weißt, wie das, was du sagst, dein Verhalten auf mich oder auf andere wirkt. Meine Lieben, lassen wir doch unseren Herrn Christus unser Lehrer sein. Und ich will diese Botschaft an diesem ersten Sonntag in diesem Jahr mit einem Appell beenden. Ich glaube, dass Unbarmherzigkeit und Unversöhnlichkeit, Bitterkeit nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in den Gemeinden heute eine große Not ist. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen die Bitterkeit und oder die Verletzungen, die uns jemand zugefügt hat, dass wir die einfach hier so in diesem Raum zurücklassen. Vielleicht trägst du etwas schon seit Jahren mit dir herum. Das kann eine Beleidigung gewesen sein, ein unfreundliches Wort, irgendetwas, was dich schon lange belastet. Ich weiß, dass die Bereitschaft, barmherzig zu sein und jemanden umfassend zu vergeben unter Umständen gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn es um Sünde geht, die Leben und Beziehungen zerstört haben. Solange wir nur von unfreundlichen Worten oder persönlichen Beleidigungen reden, fällt es vielleicht dem einen oder anderen vergleichsweise leicht zu vergeben. Aber wir fragen uns, wo findet ein Mensch die Kraft zur Vergebung, wenn er entdecken muss, zum Beispiel, dass der Ehepartner ihn betrogen hat? Oder wenn irgendwelche Angehörige oder Freunde auf ganz subtile Weise uns über den Tisch gezogen haben. Ich glaube nicht, dass wir jemandem Barmherzigkeit erweisen können und von Herzen vergeben können aus unserer alten menschlichen Natur heraus. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass erlöste Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes auch die allerschlimmsten Vergehen verzeihen können. Und ich möchte, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Minuten zum Gebet. Und in diesem Gebet wollen wir einfach den Groll und vielleicht die Bitterkeit, die Unversöhnlichkeit Gott übergeben und das wirklich zurücklassen. Und nicht mitnehmen in dieses angebrochene Jahr 2021. Und ihr, die ihr jetzt vielleicht hier den Livestream verfolgt, gar nicht hier in diesem Raum seid, ihr wollt das sicherlich nicht in eurem Haus, in eurem Wohnzimmer lassen. Da wäre es gut, wenn ihr euch das einfach so vorstellt. Wir wollen das rauswerfen, diese Bitterkeit. Raus aus unserem Raum, raus aus unserem Haus. Wir wollen es loslassen. Am Kreuz niederlegen. Und vielleicht kannst du Gott einfach sagen, Herr, ich will nicht mehr nachtragen, ich will auch nicht mehr danach trachten, endlich abrechnen zu können mit dem, der mir Unrecht getan hat. Ich will heute denen Barmherzigkeit und Vergebung erweisen, die an mir schuldig geworden sind. Ich will die Schuld, die mir jemand schuldet, zurücklassen. An deinem Kreuz will ich es ablegen. Und will den Schuldner lieben lernen. Lass uns ein paar Augenblicke im stillen Gebet verharren. Unser himmlischer Vater, du bist ein barmherziger Vater, ein barmherziger Gott. Und Herr, wenn ich in mein Leben zurückdenke, dann kann ich nur staunen, wie barmherzig du mit mir bist. Und du hast meine ganze Schuld, mein ganzes Vergehen vergeben. Und du hast mir Gnade und Barmherzigkeit geschenkt. Und Herr, wie oft habe ich schon sensibel überreagiert und war nicht barmherzig mit anderen, die mich verletzt haben, die mich zutiefst enttäuscht haben, wo ich mich absolut hintergangen gefühlt habe. Vergib du mir, vergib du uns, wenn wir in unseren Herzen Bitterkeit und Groll und Unversöhnlichkeit, Unbarmherzigkeit kultiviert haben. Und Herr, wir möchten von dir lernen. Wir möchten, Vater im Himmel, so werden wie Jesus, der so viel Barmherzigkeit uns gezeigt hat und geschenkt hat. Und Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe in diesem Prozess, weil ohne dich und ohne deine Kraft, ohne deine Befähigung können wir nicht barmherzig sein. Und wir wollen deshalb das Neue, das du in uns gelegt hast, diese neue geistliche Veranlagung freisetzen und gerade in diesem Jahr uns üben im Barmherzigsein. Und es wird immer wieder Momente geben, ob es diesen Bau hier angeht oder in der Familie oder in der Arbeit oder mit den Verwandten. Es wird immer wieder diese Momente geben, wo andere an uns schuldig werden. Oder wo wir anderen gegenüber unbarmherzig sind. Und ich bitte dich, Herr, lass uns dann immer wieder zu dieser einen Wahrheit zurückfinden. Barmherzig zu sein, so wie du mit uns barmherzig bist, tagtäglich. Wir möchten eine Gemeinschaft hier sein, die gerade dadurch gekennzeichnet ist, Herr, durch gesunde Beziehungen. Eine Gemeinschaft, die ganz nah an deinem Herzen ist und die auch ganz nah beieinander ist, weil wir aus der Vergebung leben, weil wir uns mit einer vergebenden, barmherzigen Haltung begegnen. Dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.